Ja, ich möchte mit euch eintauchen heute in einen ganz verrückten Bibeltext. Der ist verrückt, der ist aber auch ganz bekannt und der Text ist eine einzige Krise im Grunde. Aber ich möchte ihn mit euch mal gemeinsam lesen am Anfang. Wer das nochmal mitlesen will oder zu Hause nachlesen will, ihr findet das in Matthäus Kapitel 8, Verse 23 bis 27. Und die von euch, die regelmäßig Kindergottesdienste besuchen, die werden es kennen. Es ist die Geschichte, wie Jesus den Sturm stillt. Und da sind ein paar Aspekte drin, die mich herausfordern und ich glaube nicht nur mich. Ich möchte es mit euch mal lesen. Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Und als er, also als Jesus in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Also diese Geschichte, die ist absolut spannend. Mir fallen mehrere Dinge auf, wenn ich das lese. Das eine, das wirkt ziemlich unerheblich, aber das ist, dass Jesus zuerst ins Boot reinsteigt von den ganzen Jüngern. Ich meine, Jesus geht zuerst ins Boot rein, als wäre es sein Boot, als wäre er der Gastgeber, lädt alle ein auf diese spannende Tour, die vor ihnen liegt. Obwohl Jesus war nicht vertraut mit Bootfahren. Ich meine, er war Zimmermann. Es gab mindestens 4 von seinen Jüngern, die richtig fitte Fischer waren. Und normalerweise müsste man erwarten, wenn so eine Gruppe ins Boot einsteigt, da gehen die voran, die sich auskennen, die den anderen Sicherheit geben und die helfen dann Jesus ins Boot. Aber Jesus steigt zuerst rein und es kommt einem vor, als ob er die alle einlädt und mitnimmt. Jetzt geht's auf die Reise, jetzt wird's spannend. Jesus nimmt die Jünger mit, mitten in den Sturm. Und er ist der Erste, der seinen Fuß in das Boot setzt. Und wenn wir jetzt heute Abend hier über Jesus und wir im Sturm, also die Jünger im Sturm reden, dann geht's mir auch um die Stürme, die wir hier und da auch in unserem Leben erleben, in unterschiedlicher Form. Und die erste interessante Erkenntnis für mich ist, wenn ich diesen Text lese, ist, dass Jesus vorangeht. Jesus geht zuerst, setzt zuerst seinen Fuß vom sicheren Land ins wackelige Boot, in das Boot, was mitten in den Sturm führen wird. Jesus geht voran. Egal in was für eine wackelige Lebenssituation wir kommen werden, egal in was für einen Sturm wir kommen werden, Jesus ist schon dort. Jesus geht voran. Er ist nicht derjenige, der dann noch schnell herbeigerufen werden muss und wo man bangen muss, hoffentlich kommt er mit, sondern Jesus nimmt die Jünger mit, mitten in den Sturm. Dann zweitens, was sehr interessant ist, es sind Jünger von Jesus, um die es hier geht. Das wird nämlich gleich noch spannend, wenn wir den weiteren Verlauf der Geschichte uns nochmal anschauen. Es sind nicht irgendwelche Passanten, die Jesus hier aufsammelt und mitnimmt auf dem See, sondern es sind die Jünger Jesu. Es gab keine besseren und keine anderen Jünger in dieser Zeit und in dieser Situation. Das waren die Jünger von Jesus. Das waren die, die am meisten von ihm überzeugt waren, die am meisten von ihm begeistert waren, die am meisten verinnerlicht haben, wie Jesus ist und was er sagt und was er alles für Wunder tun kann. Und die haben miterlebt, wie die Kranken geheilt werden, wie die Toten auferstehen und wie er das Essen vermehrt und alles Mögliche. Und um diese Jünger geht es, die hier mit ihm im Boot unterwegs sind. Und dann geht's los. Dann kommt ein heftiger Sturm. Ein sehr heftiger Sturm. Von dem, was hier steht, ist es fast erdbebengleich. Also das Wasser bebt, der Sturm tobt. Massive Erschütterungen des Bootes. Und das Boot wurde von Wellen bedeckt. Also die Wellen sind ins Boot reingeschwappt. Und da bleibt in der Regel kein Mensch trocken. Also die Boote, die damals hatten auf dem See Genezareth, wo das Ganze hier stattfindet, es waren in der Regel Fischerboote. Hier waren einer 13-Mann-Besatzung, wenn nicht noch mehr dabei waren, also die 12 Jünger und Jesus. Und so viel mehr werden auch nicht reingepasst haben. Und die Boote waren keine Hightech-Boote wie heute und wo man gegen alle Eventualitäten geschützt ist, sondern das Wasser schwappt rein ins Boot, die Leute werden nass. Und man kann sich ja nicht mal sicher sein, dass die überhaupt alle schwimmen konnten. Die Fischer schon, von Petrus wird gesagt später, dass er schwimmen kann, der springt mal ins Wasser. Aber bei den anderen, keine Ahnung. Und die waren auf dem See Genezareth unterwegs und ich habe mir immer das so vorgestellt, ich wusste nicht, wie ich mir den See Genezareth vorstellen soll, wie groß, wie klein der ist, aber es können durchaus 6,5 Kilometer bis zum nächsten Ufer sein, je nachdem, wo man sich befindet. Und wenn man untergeht, ist man 43 Meter Tiefe am Grund des Sees. Und für die damalige Zeit, so ein einfaches Segelboot und Leute, wo nicht klar ist, für mich zumindest, wie gut die waren im Schwimmen und dann so weit weg vom Ufer, im Grunde ist es lebensbedrohlich, die ganze Lage. Es ist eine lebensgefährliche Situation, die hier ist. Und dann kommt die kurioseste aller Feststellungen, Jesus schlief. In genau dieser Situation, wie er das gemacht hat, wenn das Wasser ins Boot schwappt, ich habe keine Ahnung, wo er sich dort hingelegt hat, ob er überhaupt trocken geblieben ist, ob er auch nass geworden ist und trotzdem geschlafen hat. Auf jeden Fall ist es absurd, was passiert. Also Jesus schläft in diesem Boot in einer Situation, wo die Jünger Angst haben um ihr Leben. Und es kommt einem fast so vor, wenn man das liest, dass Jesus mit Absicht provoziert und das auf die Spitze treibt, bis gar nichts mehr geht. Also er liegt dort im Boot und schläft. Es steht da, er schläft, ob er so getan hat oder echt geschlafen hat. Auf jeden Fall treibt das auf die Spitze, bis die Jünger nicht mehr können. Ja, die haben ihn lange schlafen lassen und haben, ich meine, Sturm ist nicht in Sekundenschnelle mit einmal da, sondern da wird was immer stärker und die Jünger werden unruhiger und unruhiger und Jesus schläft und schläft immer noch und irgendwann kommt der Punkt, wo sie nicht mehr können und wo sie schreien, wo sie um Hilfe schreien und sagen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und da geht's um Todesangst. Die wecken ihn auf, schreien ihn an und sagen, rette uns, wir kommen um. Und dann kommt so ziemlich die dreisteste und abgefahrenste Antwort, die man in so einer Situation bekommen kann. Jesus, anstatt die zu trösten oder zu ermutigen oder zu sagen, ich bin ja da, ich krieg das hin oder so, sagt er, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Also warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Und das ist der Hammer, also weil so eine Antwort braucht man nicht in einer Situation, wo man Angst hat um sein Leben, noch von Jesus kritisiert zu werden, dass man erstens Angst hat, wenn es um Leben und Tod geht und zweitens dann auch noch gesagt kriegt, dass man einfach zu wenig Glauben hat. Ja, also ich meine, man kann ja an manchen Stellen sagen, ja, du glaubst nicht richtig, aber wenn es um Leben und Tod geht, irgendwann ist auch mal Schluss. Und Jesus sagt denen hier, also konfrontiert sie damit und sagt, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Und da muss man sagen, die haben schon erheblich viel Glauben an den Tag gelegt. Die haben eine ganze Weile gewartet, bis sie ihn geweckt haben. Und dass sie überhaupt Jesus nachgefolgt sind, während andere das nicht getan haben und bereit waren, ihren ganzen Beruf und alles aufzugeben und Jesus hinterherzulaufen. Und dann muss man sich sowas anhören hier in so einer Situation. Und sie haben ihn geweckt, ja auch, weil sie erwartet haben, dass Jesus wahrscheinlich noch helfen kann. Wenn sie nicht geglaubt hätten, dass Jesus helfen kann, dann hätten sie ihn schlafen lassen, haben gesagt, dann kriegt das wenigstens nicht mit, wie wir gleich alle hier untergehen. Aber sie haben erwartet, dass er helfen kann und haben ihn geweckt und Jesus kritisiert sie und sagt, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Und jetzt ist es spannend, wenn man sich das bewusst macht, Jesus ruht im Sturm. Also Jesus kriegt's hin, in aller Seelenruhe zu schlafen, während ringsrum Sturm ist. Und die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, was ist eigentlich das Gegenteil von Ruhe und von Entspanntheit? Also Jesus ist sehr ruhig, er ist sehr entspannt in der Situation. Und was wäre so das Gegenteil von Ruhe und Entspanntheit? Und ich würde so intuitiv sagen, Stress und Hektik. Also wenn jemand nicht ruhig ist, dann ist er unruhig. Wenn jemand nicht entspannt ist, dann ist er in Stress und in Hektik. Aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, was anderes. Und Jesus bringt sie auf den Punkt. Das Gegenteil von Ruhe, wenn man in sich ruht und entspannt ist, ist in Wirklichkeit Angst. Es geht hier um Furcht. Also das weiß man auch in der Burnout-Prävention und in der Psychologie weiß man, dass im Grunde das, was uns stresst, also die Stressoren, das, was uns wirklich Druck macht, sind meistens Dinge, die eigentlich in uns drin sind. Und das sind ganz oft Ängste. Also dass ich zum Beispiel Angst habe zu versagen, dass ich Angst habe, jemanden zu enttäuschen, dass ich Angst habe, meinen Einfluss und meine Bedeutung zu verlieren, dass ich Angst habe, nicht mehr wahrgenommen zu werden, dass ich Angst habe, bestimmte Ziele nicht zu erreichen, dass ich Angst habe, dass bestimmte Dinge schiefgehen, dass ich versage oder so. Die Angst, dass die ganzen Belohnungseffekte nicht mehr da sind, wenn ich von anderen nicht mehr gelobt werde, wahrgenommen werde, geschätzt werde und so. Und letztendlich in der Endkonsequenz die Angst vorm Tod. Und diese ganzen Ängste, die treiben uns an und die stressen uns und die machen Hektik und die beschleunigen unser Leben so sehr, weil wir die ganze Zeit versuchen, dem zu entkommen. Was uns wirklich aus der Ruhe bringt in unserem Leben, das sind ganz oft Ängste, von denen wir alle welche haben, würde ich euch unterstellen. Auch wenn ihr jetzt nicht so ängstlich guckt. Aber es ist was Menschliches, dass wir letztendlich in unserem Herzen, in unserer ganzen Seele, wie wir sind, immer wieder Angst haben um bestimmte Dinge zu verlieren oder nicht zu bekommen. Und Jesus wusste das. Er selbst ist tiefenentspannt in einer lebensbedrohlichen Situation und er fragt die Jünger, warum habt ihr Angst? Warum seid ihr furchtsam? Übersetzt Luther, ne? Warum fürchtet ihr euch so sehr? Und ja, wie sollte man sich nicht fürchten, wenn es um Leben und Tod geht? Und Jesus gibt die Antwort, Jesus sagt eigentlich, warum sie sich fürchten. Und das ist jetzt nochmal wirklich ein Wink mit dem Zaunsfall, da klatscht das nochmal richtig ab hier. Er sagt, warum fürchtet ihr euch Kleingläubige? Also ihr, die ihr wenig Glauben habt. Also anscheinend, und jetzt wird vielleicht der eine oder andere schon ein bisschen unruhig auf seiner Bank hier, anscheinend ist die Frage, ob ich also innere Ruhe habe und Entspannung, ist anscheinend eine Frage nach dem Glauben. Wie viel Glauben da ist. Glaube, hatte ich heute schon mal gesagt, Glaube ist dasselbe Wort wie Vertrauen. Also die Frage, wenn ich aus der Ruhe zu bringen bin, und das betrifft uns alle immer wieder. Und wenn wir Angst haben, dann ist das eigentlich eine Anfrage an das Maß unseres Vertrauens, was wir haben in Jesus. Wem sollen wir vertrauen? Ich meine, wem hätten die Jünger vertrauen sollen? Sicherlich nicht einem plötzlichen Wetterumschwung, der vielleicht überraschend einsetzt, oder Vertrauen in die Küstenwache vom See Genezareth oder Vertrauen in die Hightech-Materialien des Bootes oder so. Keine Chance, sondern wem sollten sie vertrauen? Jesus. Also Jesus sagt, warum habt ihr Angst, die ihr so wenig Vertrauen habt? Also warum vertraut ihr mir so wenig? Ich sitze doch mit im Boot. Also das ist ja das, wenn man sich's bewusst macht, die Jünger, die sind in einem Boot mit demjenigen, also mit Gott selbst, der Wind und Wellen und Wasser geschaffen hat, der sich das alles einfallen lassen hat. Die sitzen mit demjenigen in einem Boot, von dem sie schon erlebt haben, wie er die größten Wunder tun kann und alle Dinge ändern kann, wenn er es denn will. Mit wenigen Worten. Und die sitzen mit ihm im Boot, wo sie eigentlich hätten wissen müssen, dass er es kann, und reagieren auf eine Weise, als wäre Jesus gar nicht da. Und an der Stelle, glaube ich, wird's für uns spannend, weil mich betrifft's, weil ich selber merke, und ich glaube, vielen von euch geht's auch so, dass wir selbst wenn wir an Jesus glauben, in manchen Situationen leben und reagieren und Entscheidungen treffen, als wäre Jesus eigentlich nicht wirklich da. Aus Angst heraus. Und das ist an sich erstmal nicht schlimm, weil das ist menschlich. Und trotzdem kommt Jesus hier und kritisiert sie dafür und sagt, warum reagiert ihr denn so? Und es ist eigentlich so eine Prüfungsfrage, die man sich stellen kann. Warum reagieren wir denn so? Also wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir glauben, dass er da ist, wenn wir glauben, dass er der Jesus ist, von dem in der Bibel diese Dinge beschrieben sind. Und jetzt ist es ja so, wir sehen sogar noch das Happy End von dieser Geschichte aus dem Rückblick und glauben, dass dieser Jesus da ist, auch in unserem Leben. Und dann so diese Frage, warum reagieren wir denn trotzdem manchmal so, als wäre Jesus gar nicht da? Als wäre er gar nicht mit uns im selben Boot. Und es ist so eine ernüchternde Frage und ich kann mir auch die Enttäuschung vorstellen von den Jüngern, die es versucht haben, richtig zu machen und die Jesus hier geweckt haben und so und plötzlich merken, irgendwie, irgendwas haben wir doch noch nicht begriffen. Und Jesus fragt sie, warum habt ihr Angst? Und dann geht's los, Jesus steht auf, stillt den Sturm, also er redet mit dem Sturm und der Sturm hört auf zu toben. Und mit einmal Ruhe, Stille. Die Ruhe, die in Jesus die ganze Zeit schon war, die überträgt sich jetzt auf die gesamte Umgebung. Jesus sagt ein Wort aus seiner Ruhe heraus, spricht er ein Wort oder einen Satz und der Sturm, der gerade noch das Leben seiner ganzen Jünger bedroht hat, kommt mit einmal zur Ruhe. Der Jesus, von dem sie es eigentlich die ganze Zeit schon gewusst haben, dass er helfen kann, hilft dir tatsächlich. Und die Frage ist ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, naja, natürlich, er war ja auch Jesus, deswegen hatte der keine Angst und deswegen war der ruhig und deswegen konnte der den Sturm stillen und so, es ist ja Gott selbst. Aber was hat das mit uns zu tun? Das Problem ist, dass Jesus die Jünger fragt und eigentlich sagt den Jüngern, es hat was mit euch zu tun. Warum könnt ihr denn nicht so reagieren, wie ich frage? Also das muss man sich ja mal bewusst machen. Jesus fragt im Grunde, warum seid ihr denn nicht wie ich? Warum reagiert ihr im Sturm nicht wie ich? Mit Ruhe. Und wenn Jesus seine Jünger das fragt, dann ist es eine Frage, die irgendwie auch uns gilt, weil wir auch seine Jünger sein wollen. Also zumindest viele hier im Raum, die sind Jüngerschaftsschüler. Das heißt, wir wollen Jünger sein, Jünger von Jesus. Und dann gilt diese Frage auch uns, die Jesus hier stellt. Und man kann sich dann schon fragen, was bringt Menschen dazu, im Sturm zu ruhen, ruhig zu sein, anstatt sich zu fürchten? Und ich glaube, es ist letztendlich das, dass wir Jesus erkennen, dass wir verstehen, wer Jesus ist und dass wir realisieren, dass Jesus hier ist. Also Jesus fordert eigentlich die Jünger heraus durch diese gesamte Geschichte und man fragt sich, ob das nicht einfach alles inszeniert war von Jesus, um ihnen diese Lektion zu verpassen. Wer auch immer diesen Sturm verursacht hat, aber Jesus gebraucht ihn hervorragend für seine Lektion, die er hier vermitteln will. Aber er zeigt eigentlich den Jüngern, ich bin doch da und ich bin doch Jesus. Warum habt ihr so wenig Vertrauen? Und wenn wir nochmal so uns reinversetzen in diese Situation dort auf dem See Genezareth, dann sehen wir, Gott selbst ist mit den Jüngern im Boot. Und das ist eigentlich so, wir sagen das so sprichwörtlich, wir sitzen ja alle im selben Boot oder so, wenn wir irgendwie in einer gemeinsamen Situation sind. Aber lasst uns das mal wirklich in diesem Bewusstsein auch sagen und denken, wir sitzen mit Jesus in einem Boot. Wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann sitzen wir mit ihm in einem Boot. Völlig unabhängig davon, wie friedlich oder verstörend die Umstände sind. Wir sitzen mit ihm in einem Boot, mit Gott selbst. Und das Problem mit der Angst ist, dass wir manchmal dann so leben, als wären wir nicht mit Jesus in einem Boot. Ich meine, Angst ist ja an sich völlig normal. Also jeder Mensch auf der Welt hat Angst und sogar Jesus selbst hatte Angst. Das ist dann nochmal das Tröstliche in dem Ganzen. Als Jesus im Garten Gethsemane war, da heißt es, dass er in Angst war. Also wirklich sein Zustand war Angst. Das ist heftig. Wenn man sich das bewusst macht, man denkt so, Jesus auf der Erde, der lächelt das alles schön weg, die Probleme, die dort waren oder so. Aber Jesus, als er wusste, dass er am nächsten Tag gekreuzigt werden wird, er hat gerungen in Todesangst. Er war in Angst. Das war sein Zustand. Und das Problem ist, glaube ich, nicht die Angst. Also wenn Jesus selbst Angst hatte, dann ist es erstmal okay, auch mal Angst zu haben. Ne? Das ist das Beruhigende. Und ich glaube, das Problem ist nicht die Angst, sondern ob wir auf Grundlage dieser Angst Entscheidungen treffen oder ob wir entgegen unserer Angst Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, wenn wir Jüngerschaft leben wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Auf welcher Grundlage treffen wir unsere Entscheidungen, treffen wir unsere Lebensentscheidungen, wie richten wir unser Herz aus? Auf welcher Grundlage machen wir es aufgrund von den Ängsten, die wir haben, oder machen wir es bewusst entgegen der Ängste, die wir haben? Sich einzugestehen, dass man Angst hat, auch dass man total viel Angst hat, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist so gut, wenn man das erstmal eingesteht. Damit ist schon viel gewonnen. Aber dann ist die Frage, ob ich im Vertrauen auf Jesus Stück für Stück in meinem Leben lerne, entgegen meiner Ängste, entgegen meiner Unsicherheit, entgegen meiner Sorgen, Entscheidungen zu treffen, die auf der Grundlage von Jesus stehen. Vertrauen, also Corrie ten Boom, die hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ja, also Angst ist normal, aber mutige Entscheidungen zu treffen, das macht man nicht, weil man keine Angst hat, sondern trotz der Angst. Das ist Mut. Mut ist, wenn ängstliche Menschen entgegen ihrer Angst Entscheidungen treffen. Und das ist letztendlich Glaube auch. Ja? Das ist Vertrauen in Jesus, dass wir Entscheidungen treffen, trotz unserer Ängste, die den Ängsten voll entgegenstehen. Dass wir genau diametral entgegengesetzt unseren Weg gehen und uns nicht unser gesamtes Leben prägen lassen von dem, was uns Angst einjagt. Und da kann man sich auch fragen, wie soll das gehen? Ja? Also wie soll man so entscheiden? Wie hätten die Jünger das hinkriegen sollen, in dieser Situation angstfrei, furchtlos dort dem Sturm entgegenzusehen? Und ich glaube, letztendlich lernt man es nur Stück für Stück, indem man in den kleinen Herausforderungen lernt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mehr im Laufe des Lebens belastbarer und fähiger wird, um auch bei den großen Sachen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es braucht einen langen Atem, aber die Kraft, die das freisetzen wird in unserem Leben, die ist es wert. Alle Menschen, die am Ende wirklich in die Geschichte eingegangen sind, das waren Menschen, die im Laufe ihres Lebens gelernt haben, entgegen ihrer Ängste zu entscheiden und zu leben. Und das wird uns manchmal alles kosten. So wie bei den Jüngern. Jesus hat denen das nicht erspart, was die hier erlebt haben, sondern er hat sie mitten rein manövriert. In seinem Boot. Und Jesus scheint es ganz gut in Kauf zu nehmen, dass es für uns manchmal auch grenzwertige Erfahrungen gibt im Leben. Das ist ein bisschen, uns nicht so lieb. Dass Jesus da manchmal ganz schmerzfrei ist darin, uns auch durch Herausforderungen durchgehen zu lassen. Aber er verfolgt damit immer ein Ziel. Er macht es nicht, um uns niederzudrücken und um uns fertig zu machen, sondern er macht es, um uns zur Reife zu bringen und in Wachstum hineinzubringen. Er macht es, damit wir erwachsen werden, auch geistlich erwachsen werden. Es gibt so diesen Satz, Gott führt uns nicht in Versuchung, aber er prüft uns. Also der Unterschied wäre dann so, dass man sagt, eine Prüfung in der Schule ist eigentlich immer dazu da, dass wir das nächste Level erreichen. Es gibt böse Lehrer, die nutzen das, um auszusieben. Aber das ist nicht das, wie ich das, glaube ich, bei Jesus erwarte, sondern Er führt uns nicht in Situationen, um uns scheitern zu lassen und um uns kaputt zu machen und um uns zu zeigen, dass wir es nicht können, sondern er führt uns in Herausforderungen, oder ich sag mal so, er lässt es zu, dass Herausforderungen in unser Leben kommen, damit wir durch diese Herausforderungen lernen, aufs nächste Level zu kommen und wachsen und in Mündigkeit, in Reife hineinkommen und stärker und belastbarer werden, als wir vorher waren. Und dann sind wir bereit für die nächsten Schritte. Und viele Dinge, die uns vielleicht vor ein paar Jahren noch das Genick gebrochen hätten, die sind plötzlich leichter wegzuschieben, auszuhalten und durchzugehen, und es macht uns nicht mehr verrückt. Und es kann sein, dass wir, wenn wir durch die Prüfungen durchgehen, in die Gott uns gehen lässt, dass wir in einigen Jahren innerlich ruhig bleiben, wo wir früher noch Todesangst gehabt hätten. Und wenn man das Leben von den Jüngern anschaut, dann ist genau das passiert. Die haben später Situationen gehabt, einige, die meisten sind dann auch den Märtyrertod gestorben, und die sind dann mit einer völlig anderen Perspektive und Herzenshaltung durchgegangen. Die haben so viel gelernt, auch durch die Krisen, die sie hatten, durch die Herausforderungen, und so viel wurde in denen erneuert und von Jesus Jesus hat Dinge wachsen lassen in ihnen. Es gibt einen Vers, den Paulus sagt, in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, also über eure Kraft geprüft werdet, sondern mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie bestehen könnt. Das ist eine Verheißung. Das wäre schön, wenn Lehrer sowas sagen würden. Gott ist treu, der wird nicht zulassen, dass wir in Prüfungen hineinkommen, die wir nicht bestehen können. Das ist eine Verheißung, die würde ich festhalten an unserer Stelle. Dass wir das wirklich als Ermutigung nehmen und sagen, Gott wird es, wenn wir Gottes Kinder sind, wird er nicht zulassen, dass wir in Prüfungen hineingeraten, die uns zu groß sind und die wir nicht bestehen können, weil er wird aus dieser ganzen Misere immer auch einen Ausgang schaffen. Er hat den Notausgang, die Tür schon geschaffen, durch die wir rauskommen aus jeder Krise, wo er zulässt, dass wir hineinkommen. Und das bedeutet aber auch, wenn wir in Krisen kommen, wenn wir Herausforderungen haben, dass wir da auch mit Hoffnung, mit Zuversicht durchgehen können, dass wir sagen, wenn ich jetzt hier reingeraten bin, ich verstehe es nicht, aber dann weiß ich aufgrund der Verheißung Gottes, dass es einen Ausgang geben wird. Es wird einen Ausgang geben und es wird eine Zeit danach geben. Egal wie aussichtslos es hier erscheint, es wird eine Zeit danach geben. Gott hat's versprochen. Er wird nicht zulassen, dass es meine Kraft übersteigt. Es kann uns an unsere Grenzen bringen. Aber die Herausforderung eigentlich in jeder Krise ist es immer wieder neu, Jesus zu suchen, um den Ausgang zu finden, den er vorbereitet hat für diese Krise. Jesus zu finden, damit er uns zeigt, welchen Ausgang er in dieser Krise vorbereitet hat. Die große Gefahr ist, dass wir, also in jeder Krise, in der wir sind, jede Herausforderung bringt die Gefahr mit sich, dass wir die äußeren Umstände als das große Problem sehen. Dass wir denken, das, was jetzt gerade äußerlich schief geht, das ist das, was gerade mein Leben zerstört, und das, was der gemacht hat und der die gesagt hat oder so, das macht gerade mich kaputt. Aber eigentlich konfrontiert uns eine Krise damit, was in unserem Inneren alles noch schräg ist. Nämlich, worauf wir unsere Hoffnungen bauen, worauf wir unsere Sicherheiten bauen. Und das wird dann gerade enttäuscht und da gehen Dinge kaputt. Und es konfrontiert uns eigentlich mit dem, was in uns veränderungsbedürftig ist. Jesus hat so viel Ablehnung erlebt. Der hat so viel Widerstände erlebt. Aber er hat seine Sicherheit und seine Hoffnung nicht auf das gesetzt, was er von Menschen geboten kriegt. Sondern er konnte mit Zielstrebigkeit seinen Weg gehen, trotz aller Ängste, trotz aller Grenzen, an die er auch manchmal gestoßen ist. Aber er hat seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Er hat seine Sicherheit in Gott gefunden. Er hat seine Zukunft in Gott gesehen. Und das hat ihn befähigt, durch diese Dinge durchzugehen. Ich glaube, das ist oft ein großer Trugschluss, dass wir die eigentlichen Probleme um uns herum sehen und das, was andere uns antun, das, was äußerlich alles schief geht, sondern wird es gebraucht von Gott. Er ist nicht der Verursacher von all dem Bösen, aber er gebraucht selbst das Böse, um uns zu helfen, innerlich zu wachsen und zur Reife zu kommen und erneuert zu werden. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben. Ich habe vor einigen Jahren hatten wir als Familie zwei Autos, weil wir haben in Freiberg gewohnt und meine Frau, die ist immer von Freiberg nach Dresden auf Arbeit noch gefahren. Und wir hatten dann eine Phase, wo wirklich monatlich, manchmal mindestens einmal im Monat, ein Auto kaputt gegangen war. Und wir in die Werkstatt mussten. Und das hat am Anfang genervt und irgendwann hat es uns echt nicht nur Geld gekostet, sondern auch wirklich uns innerlich herausgefordert. Und dann kam noch mehr dazu, das werde ich gleich sagen. Also da war immer was kaputt und kuriose Sachen. Ja, plötzlich war die Seitenscheibe in der Tür verschwunden und kam nicht mehr hoch. Dann war der Heckscheibenwischer kaputt, sodass die ganze Heckscheibe gewechselt werden sollte, weil das bei dem Auto so verbaut war. Wir haben bei einem Auto in kurzer Zeit allein 5 Radlager an 4 Rädern wechseln müssen. Und mehrfach am selben Rad ein Radlager wechseln müssen. Alles Mögliche war kaputt, der Anlasser, der Auspuff ist abgefallen und vieles mehr. Dann hatte ich einen Motorschaden plötzlich, mitten auf der Landstraße, floss das ganze Öl raus, komplett am Straßenrand. Da musste dann die Ölwehr später das Erdreich noch ausheben und wir mussten abgeschleppt werden und haben Ende November mit einem einjährigen Kind draußen gewartet, stundenlang, ehe was losging. Dann, für das Auto habe ich noch 200 Euro bekommen, das war ein echter Freundschaftspreis. Dann waren wir gezwungen, ein anderes Auto zu kaufen, haben das andere dann auch noch verkauft, dafür haben wir die letzte Reparatur noch bezahlt, als wir das Auto schon gar nicht mehr hatten. Und dann haben wir ein anderes Auto gekauft und bei der ersten Fahrt, es war gleich eine längere Fahrt, die wir hatten, habe ich gemerkt, dass wir alle 400 Kilometer einen Liter Öl nachkippen mussten. Das schien auch nicht ganz gesund zu sein. Und dann haben die nochmal den Motor gewechselt. In der Zeit habe ich einen Leihwagen bekommen, war auf einer so eine Jugendfreizeit. Da war Sam, glaube ich, auch dabei dahin in der Oberlausitz hier. Wir waren in Dresden, Discover the Church, ne? Und dann sind wir in die Oberlausitz gefahren und ich mit dem Leihwagen und da fiel beim Leihwagen der Auspuff ab. Ja? Dann habe ich den Leihwagen wieder zurückgebracht, unser Auto wieder bekommen, wollte mit Teenies wegfahren ein paar Tage. War irgend so ein Luftschlauch gerissen in der Nähe vom Motor oder so. Und so ging es eine Weile. Kurz Zeit später musste ich nochmal abgeschleppt werden, weil wieder irgend so ein Riemen kaputt war. Und dann war das aber mit einmal auch vorbei. Und das Auto fahre ich bis heute noch. Jetzt geht alles. Also es war eine Phase, wo mit einmal alles kaputt war. Dann parallel dazu begannen alle möglichen Krankheiten bei uns. Ich hatte bis dahin nie zuvor Antibiotika genommen. Dann in einem halben Jahr gleich 3-mal wegen unterschiedlichen Sachen. Irgendwelche Mund- und Halsinfektionen, ist beim Predigen nicht so schön. Dann hatte ich mir in Rumänien eine Darminfektion eingefangen, da musste ich sogar beim Gesundheitsamt vorsprechen in Deutschland. Außerdem hatte ich innerhalb von 2 Wochen über 100 Insektenstiche, wo ich teilweise jetzt noch Narben davon habe. Und meine Frau hatte erst eine Sehenscheidenentzündung, dann eine Magenschleimhautentzündung und diese ganzen Sachen. Und dazu noch ein einjähriges Baby zu Hause. Und dann kam noch dazu Krisen in den Gemeinden, für die ich zuständig war, wo ich plötzlich Teil des Problems war, also auch in einem Fall, wo sich ein paar einzelne Leute total auch über mich geärgert haben und ich wusste gar nicht, wie ich da reingeraten bin am Anfang. Ja. Und warum erzähle ich das? Ich habe in dieser Zeit, in dieser Phase ein paar Sachen beobachten können. Einfach so ein paar Mechanismen, die sich in mir abgespielt haben. Und ich glaube, das sind so typische Reaktionsmuster bei Krisen, bei Herausforderungen, in denen wir stecken. Das erste ist, also zunächst mal denke ich, dass solche Dinge, die geschehen, solche Krisen oft Ablenkungsmanöver sind, die uns eigentlich von dem abhalten, wofür wir eigentlich gerade leben wollen. Das sind Dinge, die kommen als Störmanöver rein und man fühlt sich dann wie unter Beschuss. Und es kostet so viel Zeit manchmal, so viel Geld, so viel Nerven, so viel auch Motivation und Hoffnung und Zuversicht, dass es uns total abhalten kann von dem, wofür wir eigentlich da sind, wofür wir eigentlich geschaffen sind und was eigentlich gerade unsere Perspektive und unser Ziel ist. Und was ich dann bei mir beobachtet habe, was dann Stück für Stück in dieser Zeit aufkam, war eben Angst. Ich hatte Angst, was als nächstes kommt. Man fühlt sich dann nicht mehr sicher. Ich habe mich in meinem Auto ausgeliefert gefühlt. Schon vorm Anlassen habe ich Angst gehabt, was als nächstes wieder kaputt geht. Und ich hatte dann auch aufgrund paar dienstlicher Situationen hatte ich Angst, wenn schon wieder das Telefon geklingelt hat oder an der Tür jemand geklingelt hat, weil ich dachte, welches Problem kommt jetzt als nächstes auf den Tisch. Ich hatte also auch das Gefühl von Überforderung an einigen Stellen und wo man denkt, was kommt als nächstes, was passiert als nächstes. Und das normale Bedürfnis, was man als Mensch in so einer Situation hat, ist eigentlich, dass man fliehen möchte. Dass man aus den Konfliktfeldern raus will. Und ich habe da zu meiner Frau gesagt, ich hasse Autofahren, nächstes Mal kaufen wir uns ein Pferd oder gehen zu Fuß. Ich habe mich gefragt, auch meiner Frau gesagt, warum können wir nicht einfach ein völlig normales Leben führen, ohne Verantwortung für andere Menschen zu haben? Einfach um uns selbst kümmern und ohne den ganzen Dienst hier. Also Krisen haben immer den Effekt, dass sie uns eigentlich dazu treiben, dass wir raus wollen aus dem Ganzen, dass wir fliehen wollen, um diesen Ängsten und Unsicherheiten zu entgehen. Und genau da liegt das Problem. Weil wenn wir immer fliehen aus den Konflikten, in denen wir stecken, und wenn wir immer fliehen aus den Herausforderungen, dann wird sich unser Leben nie ändern, sondern wir werden einfach an anderen Orten mit anderen Menschen wieder dieselben Dinge erleben. Und wir werden unser Leben damit verbringen, ständig die Arbeitsstelle zu wechseln, ständig vielleicht sogar die Familie zu wechseln, die Ehepartner zu wechseln, die Gemeinden zu wechseln, die Orte zu wechseln, wo wir wohnen, weil wenn sich in uns nichts ändert, dann werden wir in irgendeiner anderen Form, werden wir die Dinge wieder erleben. Und ich glaube, das, was Gott will und weshalb er das zulässt, dass wir durch manche Herausforderungen gehen, ist, dass sich unser Inneres verändert. Dass wir lernen, im Sturm in ihm zu ruhen. Dass wir lernen, auf ihn zu schauen und zu fragen, was ist dein Ausgang aus dieser Krise? Wie willst du uns hier durchbringen? Was sind deine nächsten Schritte, die du mit uns gehen willst? Und ich habe das gemerkt, dass es eigentlich um mein Inneres geht, weil mein erster Gedanke war, als hier die Autos ständig kaputt waren, dachte ich, Mist, unser Geld ist irgendwann alle. Wie soll das gehen? Wir wollten eigentlich andere Sachen davon kaufen und sollen wir jetzt weniger Geld spenden und verschenken oder so? Wo kriegen wir das ganze Geld her? Und was ich eigentlich gemerkt habe in der Situation war, dass ich Jesus nicht wirklich vertraue, dass er in der Lage ist, uns zu versorgen. Ich hatte plötzlich Angst, dass das Geld alle wird und dass alles noch viel schlimmer wird. Und ich wurde damit konfrontiert, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nicht wirklich in der Lage, Jesus zu vertrauen, dass er sich um die Dinge sorgt, die wir für unser Leben brauchen. Und an der Stelle habe ich gemerkt, ich will es lernen. Ich will nicht mein Leben lang damit verbringen, mir Sorgen zu machen und von einer Krise in die nächste zu rennen und nie besser daraus hervorzugehen, sondern ich will lernen, Jesus zu vertrauen, egal was kommt. Und will ihm glauben, dass er in der Lage ist, mich zu versorgen. Und ich habe dann gemerkt, die Probleme, manche so ein paar Probleme waren auch mit Gemeinden und mit Menschen. Und mein Gedanke war, Mist, jetzt mögen mich bestimmte Leute vielleicht nicht mehr. Oder ich will keine Fehler machen. Ich will beliebt sein. Ich will immer allen alles recht machen. Wie kann ich die Sachen so drehen, dass ich irgendwie heil rauskomme oder so? Und meine Erkenntnis war in dem Moment, mir geht's die ganze Zeit eigentlich um mich. Um meinen Ruf. Um das, was die Leute von mir denken. Ich will, dass mir die Dinge gelingen, damit ich vor anderen gut dastehe. Und ich habe gemerkt, ich baue eigentlich mein eigenes Reich, anstatt das zu tun, was Jesus sagt. Und das ist die riesige Chance, die in jeder Krise drinsteckt. Dass wir erstmal schmerzlich damit konfrontiert werden, was in unserem eigenen Herzen schief liegt. Aus Gottes Perspektive ist es kein Problem, wenn Autos kaputt gehen und wenn Menschen einen nicht mehr mögen oder wenn irgendwelche Probleme sind, weil er kann über Nacht die Dinge wiederherstellen. Er kann uns über Nacht so viele Autos geben, wie er will. Der kann über Nacht uns uns Gunst verschaffen bei Menschen, wie wir gar nicht damit gerechnet haben. Das ist für Gott kein Problem. Aber was das wirkliche Problem ist, ist das, was in unserem Herzen vor sich geht, wofür wir leben und was uns die ganze Zeit antreibt und was uns motiviert und was uns vielleicht auch demotiviert und fertig macht. Und das sind die Dinge, wo Jesus wirklich ran will. Das ist das, was er erneuern möchte. Und er gebraucht Krisen dazu, um das zu tun, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir zielstrebig durchgehen, anstatt immer zu fliehen. Und ich wünsche mir das selbst, dass ich das besser lernen kann und da auch im Laufe meines Lebens reifer darin werde. Aber ich bewundere Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind krisenfest. Nicht, weil sie es selbst hinkriegen und weil sie selbst die Lösungen haben, sondern einfach, weil sie erlebt haben, dass Jesus durchträgt. Es hat uns in den ganzen Jahren nie an irgendwas gefehlt. Gott hat uns immer versorgt. Alle Sorgen waren immer umsonst. Und Gott hat immer seinen Segen gegeben für ganz viele Dinge, auch für meinen Dienst. Und ich habe gemerkt, wie er durchträgt und wie die ganzen Sorgen eigentlich immer umsonst waren. Und trotzdem, wenn das nächste Problem kommt, sind wir wieder neu herausgefordert, das festzuhalten, was wir eigentlich schon mal erlebt haben. Und für die Jünger war es genauso. Das festhalten, was sie eigentlich schon mal erlebt haben und immer wieder neu das zu lernen und immer wieder ein Stück weiter hineinzukommen in so eine Vertrauensbeziehung mit Jesus, weil er die Lösungen hat und weil er gut ist, nicht wir. Und ich wünsche uns das von Herzen, dass wir darin wachsen, dass wir die Lektionen lernen, die wir lernen müssen, damit wir gut durchs Leben kommen, damit Gott uns mehr anvertrauen kann, damit wir für andere Dinge gewappnet sind, die vielleicht auch manchmal unvermeidbar sind. Die Kunst im Leben, in unserem Leben als Christen ist nicht, dass wir in ruhigen Zeiten zur Ruhe kommen. Das kann jeder. Also Jesus hat nicht erst den Sturm gestillt und dann hat er sich schlafen gelegt. Das wäre das Normale. Was man denkt, so könnte man es machen. Wenn die ganzen Probleme mal vorbei sind, dann mache ich mal eine Pause. Oder wenn ich das noch geschafft habe, dann kann ich auch mal wieder entspannen und zur Ruhe kommen. Und wir sehen uns immer nach Zeiten, die vielleicht nie kommen werden. Sondern Jesus hat im Sturm geruht, nicht nach dem Sturm. Und das, was er für unser Leben geplant hat, ist im Grunde dasselbe. Dass er uns helfen will, durch alle Krisen hindurch mehr und mehr zu lernen, in ihm zu ruhen, egal was kommt. Und wenn das gelingt, dass seine Ruhe in uns lebt, trotz der Krise, dann wird er anfangen, durch uns hindurch unsere Umgebung auch zur Ruhe zu bringen. Wenn wir die ganze Zeit am Rad drehen, wegen schrecklichen Nachbarn, die wir haben, wird sich nichts verändern. Aber wenn wir Jesus suchen und fragen, was hast du vor mit dieser Nachbarschaft und wie willst du mich gebrauchen? Und wenn es uns gelingt, dass wir in Jesus zur Ruhe kommen, dann kann er anfangen, durch uns hindurch unsere ganze Nachbarschaft zu verändern. Oder in jedem anderen Lebensbereich. Und das wünsche ich uns, dass die Ruhe, die Jesus in uns bewirkt, dass sie den Sturm um uns herum zur Ruhe bringt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber Hauptsache Ruhe in Jesus. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Und es ist ein harter, langer Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein, kann man sagen. Aber dieser Weg hat ein Ziel und Jesus wird mit uns durchgehen. Er sitzt mit uns im Boot und er hat Verständnis dafür, wo wir es wirklich nicht hinkriegen, aber er fordert uns heraus an den Punkten, wo er weiß, wir könnten eigentlich einen Schritt weitergehen und mehr Vertrauen in ihn investieren. Gott helfe uns. Amen.